Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Dem angeschlagenen Signa-Konzern steht heute ein entscheidender Tag bevor.
Im Grunde geht es darum, wird es ein Konkurs, in dem alles möglichst schnell versilbert wird, oder räumen die Gläubiger Zeit ein für eine Treuhandlösung?
Der Anwalt der Republik ist jedenfalls gegen diese Treuhänder-Variante, sagte er.
Es war mal wieder ein Schicksalstag für René Benkos gefallenes Immobilienimperium gestern am Montag. Milliarden Euro an Schulden haben sich bei der Signa angehäuft und jetzt haben GläubigerInnen abgestimmt, ob und wie diese Schulden noch zu stemmen sind. Ein wichtiger Stakeholder war dabei besonders kritisch, die Republik Österreich in Vertretung durch Wolfgang Pichon.
Wir sind von einer Transparenz aus meiner Sicht noch meilenweit entfernt. Das ist aber notwendig, um in Zukunft solche Umtriebe zu verhindern.
Im Interview mit dem ORF ortet der umgangssprachliche Anwalt der Republik so einige Probleme. Er meint, die Sanierungspläne seien viel zu optimistisch, könnten am Ende erst recht scheitern. Warum viele GläubigerInnen das anders sehen und wie es jetzt weitergeht, darüber sprechen wir heute. Renate Graber, Wirtschaftsredaktion beim Standard. Wir haben in den letzten Monaten jetzt schon so oft über die Signa und über René Benko gesprochen, dass vielleicht sogar in der Öffentlichkeit ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, dass gestern möglicherweise einer der größten Schicksalstage für den weiteren Verlauf der Signa-Insolvenz gewesen ist. Es hat gestern eine wichtige Abstimmung gegeben. Worüber wurde denn da gestern abgestimmt?
Ja, gestern war tatsächlich ein sehr wichtiger Tag in diesem Insolvenzverfahren. Die Gläubigerinnen und Gläubiger waren nämlich dazu aufgerufen, am Handelsgericht Wien, wo dieses Verfahren stattfindet, abzustimmen über die Sanierungspläne, die die Sanierungsverwalter vorgelegt haben im Vorfeld.
Und welche Optionen sind da auf dem Wahlzettel gestanden sozusagen?
Ja, es ist eigentlich eine Option auf dem Wahlzettel gestanden, nämlich die, ob man dem Sanierungsplan zustimmt oder nicht. Man muss dazu sagen, es geht um zwei Gesellschaften, nämlich die wichtigsten Gesellschaften innerhalb der Signa Immobiliengruppe, die Signa Prime und die Signa Development. Die Signa Prime ist deswegen bekannt, weil in ihr sehr große und sehr prominente Bauwerke, Immobilien drinnen sind, wie zum Beispiel das Hotel Park Hyatt in Wien oder jenes Gebäude, in dem der Verfassungsgerichtshof drinnen ist, und das berühmte Goldene Quartier. Das ist eine Einkaufsmeile, eine sehr teure im ersten Bezirk in Wien. In diesem Sanierungsplan ging es darum, dass man den Gläubigern vorschlägt, einen Weg einer sogenannten Treuhandlösung zu gehen. Bei so einer Treuhandlösung, das ist ein außergerichtliches Verfahren eigentlich, wird das gesamte Vermögen, das eine Gesellschaft hat, also in dem Fall die Immobilien dieser beiden Gesellschaften, an Treuhänder übergeben und die wickeln die Gesellschaft ab. Das heißt, im Wesentlichen, die versilbern diese Immobilien. Dafür haben sie zunächst einmal 2 Jahre Zeit. Es kann dann aber um 3 Jahre ausgedehnt werden, also maximal 5 Jahre.
Das heißt, eine zuständige Person nimmt einfach das gesamte Vermögen und verkauft das, um quasi die Schulden zurückzuzahlen an die Gläubiger irgendwie.
Genau. Also versprochen ist, dass der gesamte Erlös aus diesen Verwertungen an die Gläubigerinnen und Gläubiger geht.
Und da gibt es dann immer so eine Art Quote, die geplant ist, bedient zu werden. Also wie viel kriegen die GläubigerInnen zurück in diesem Fall?
Versprochen ist ihnen, dass man eigentlich innerhalb von 2 Jahren, das sind diese 2 Jahre, die ich schon genannt habe, zuerst 30% bekommt. Es gibt aber die Möglichkeit einer sogenannten Superquote. Das heißt, wenn diese Erlöse besser ausfallen, als man bisher berechnet, können die Gläubiger noch was dazu bekommen. Das steht natürlich alles in den Sternen, weil man nicht weiß, um wie viel welche Immobilien weggehen und weil man hofft, dass sich der Immobilienmarkt entspannt. Im Moment ist er in einer nicht gerade rosigen Lage.
Das heißt, die GläubigerInnen würden dann 30% ihrer Schulden zurückbezahlt bekommen und das wäre schon eine gute Quote. In dem Fall, Superquote klingt ein bisschen wie beim Lotto, aber da steht halt doch nochmal mehr auf dem Spiel bei den vielen Milliarden Euro Schulden hier. Was wäre denn die andere Option? Also was wäre, wenn diesem Sanierungsplan mit 30% Quote nicht zugestimmt wird? Was wäre dann?
Dann wären die Gesellschaften in Konkurs geschickt worden.
Und was bedeutet das?
Dass sie schnell abgewickelt werden, so schnell es halt geht. Man kann einen Konkurs, kann auch Jahre dauern, aber da gibt es dann keine bestimmten Quoten. Da kriegen die Gläubiger letztlich das, was überbleibt aus diesem Verwertungsverfahren. Und man verkauft unter Druck. Das heißt, alle wissen, dass es im Idealfall schnell geht. Das heißt, die Preise sind schlecht. Man nennt das auch Fire Sales, also Notverkäufe. Da schaut üblicherweise weniger raus, als wenn ich Zeit habe, um ein Projekt bzw. eine Immobilie zu verkaufen auf längere Dauer.
Also auf der einen Seite ein Sanierungsverfahren, bei dem TreuhänderInnen das gesamte Vermögen der Signa auf einen langen Zeitraum für möglichst viel Geld verkaufen. Und auf der anderen Seite ein Konkurs, wo das alles schneller gehen muss und wo Gerichte, so wie ich das verstanden habe, auch noch mehr mitzureden haben. Jetzt gibt es einen Stakeholder, der bei dieser Abstimmung dabei ist, der seine Präferenz sehr eindeutig gesagt hat, nämlich Wolfgang Peschon, den Präsidenten der Finanzprokuratur. Die wird oft als Anwältin der Republik bezeichnet und vertritt die SteuerzahlerInnen in diesem Verfahren. Renate, warum ist denn die Republik da überhaupt involviert und wie steht Peschon zu dieser Abstimmung?
Ja, weil auch Prime und Development diverse Schulden beim Staat haben, das heißt, geht um Abgaben und Steuern in erster Linie. Und Peschon hat sich am Tag der Abstimmung in der Früh zu Wort gemeldet in einem Interview mit dem Ö1 Morgenjournal.
Die Republik Österreich hat daran keinen Zweifel gelassen, auch schon in den Besprechungen vor dieser Tagssatzung, dass wir diesen Sanierungsplänen nicht zustimmen werden.
Und hat ihm erklärt, dass er nicht zustimmen wird dem Sanierungsplan aus bestimmten Gründen. Er hat zum einen genannt, dass die Berechnungen, was die 30%-Quote betrifft, eben Versprechungen sind.
Im gegenständlichen Fall ist es ja so, dass er überhaupt nicht gesichert ist, dass es diese 30%ige Quote bei Annahme des Sanierungsplans gibt. Das ist eine In-Aussichtstellung, da gibt es keine Garantie dafür. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, das hängt von sehr, sehr optimistischen Einschätzungen ab, dass man vielleicht die 30% erreichen kann.
Und zum anderen hat er auch Transparenzgründe genannt.
Die volle Aufklärung, die Transparenz, das haben wir von Anfang an eingefordert. Und die ist nur dann gesichert, wenn es ein geordnetes Verfahren unter Aufsicht von Gerichten gibt. Mit der Annahme der Sanierungspläne wäre das für den Bereich der Prime und der Development nicht mehr gegeben. Wir sind von einer Transparenz aus meiner Sicht noch meilenweit entfernt. Das ist aber notwendig, um in Zukunft solche Umtriebe zu verhindern.
Und das waren so seine Hauptgründe, die er argumentiert hat. Und er hat dazugefügt, und das sieht man auch aus den Berichten der Sanierungsverwalter, die jetzt Treuhänder werden sollen, dass die Prime vor allem auch noch Geld braucht. Und das stimmt auch, denn in Deutschland gibt es sehr viele Prime-Töchter, die in einer sogenannten vorläufigen Insolvenz sind. Wenn die dann in eine fixe Insolvenz gehen, das ist das deutsche Insolvenzrecht, das ist, sieht so eine Stufenbehandlung sozusagen vor, dann wird noch mehr Vermögen vernichtet. Und er hat dazu gesagt, dass das Geld, das man braucht, nicht in Sicht sei.
Also Wolfgang Peschon für die Republik macht sich Sorgen darüber, ob da wirklich so viel Geld rauszieht bei diesem Sanierungsplan, ob es Transparenz gibt, und er merkt auch an, dass da einfach noch viel liquide Mittel, also viel Geld nötig sein wird, um überhaupt die Abwicklung zu schaffen. Es kommt also zur Abstimmung gestern am Montag. Peschon wird wohl auch seine Argumente da vorgetragen haben auf die eine oder andere Art. Und kommt damit nicht an bei der Gläubigerversammlung. Die Gläubigerversammlung hat sich ausgesprochen für diesen Sanierungsplan. Renate, warum? Wie erklärst du dir das, dass die GläubigerInnen nicht d'accord gehen mit diesen Argumenten von Wolfgang Peschon, die wir da gerade ausführlich gehört haben?
Naja, man muss bedenken, dass da viele Gläubiger dabei sind. Das sind Fonds, das sind große Gesellschaften, die dem Aktienrecht zum Beispiel unterlegen sind. Und die müssen genau begründen, warum sie was machen. Die haben natürlich auch Angst vor Haftungen. Und das Einzige, worauf sie sich verlassen können, sind die Sanierungspläne, die vorgelegen sind. Das heißt, wenn sie irgendwann einmal gefragt werden, warum hast du zugestimmt oder warum hättest du nicht zugestimmt, so müssen sie sich erklären. Und da haben sie halt das einzige Papier sozusagen, das auf dem Tisch liegt, den Sanierungsplan. Und der ist ihnen anscheinend Entscheidungsgrundlage genug gewesen. Und sie haben offensichtlich, also ein Großteil derjenigen, die abgestimmt haben, offensichtlich diesem Sanierungsplan Glauben geschenkt.
Also das Motto, in diesen Sanierungsplänen stehen 30% Quote. Wir wollen diese 30% bekommen. Das ist das Einzige, was wir auf dem Tisch haben. Deswegen nehmen wir das an.
Ja, und eben ein Treuhandverfahren, in dem alles verwertet wird und in dem auch noch zusätzliche Quoten rauskommen können, die Superquote, über die wir schon gesprochen haben, das dürfte Ihre Argumentationslinie gewesen sein. Eine andere, als sie der Chef der Finanzprokuratur gefahren ist.
Was wird denn jetzt aus diesem Argument, dass die Signa akut mal Geld bräuchte, um überhaupt das alles abwickeln zu können. Das löst sich ja nicht in Luft aus, dieses Problem, oder?
Nein, und da wird auch noch verhandelt. Also es ist ja gestern schon durch die großen Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters bekannt geworden, dass Kühne, das ist auch ein Signa-Investor, ein großes deutsches Logistikunternehmen, dass die in Gesprächen seien, dass sie noch Geld zuschießen, das ist das eine. Und so wie ich recherchiert habe und heute gehört habe, gibt es auch einen großen britisch-amerikanischen Fonds, Investmentfonds, der sich anscheinend bereit erklären würde, Geld einzuschießen. Wir sprechen da in beiden Fällen von um die 100 Millionen. Was da kommen wird oder nicht, weiß man noch nicht. Aber ich höre, dass die Gespräche in beide Richtungen gut laufen. Das heißt, dann könnte schon einmal Luft geschaffen sein, damit man das in Ruhe angeht, damit man Zeit hat mit den Verkäufen.
Aber das ist im Moment noch alles andere als fix.
Das ist jetzt noch nicht fix und das ist gestern auch nicht thematisiert worden in den Gläubigerversammlungen, also bei dieser Abstimmung. Aber das steht einmal in Aussicht. Wenn das Geld nicht kommt, dann muss mit den Verkäufen begonnen werden. Flux.
Da fühle ich mich wieder ein bisschen an die Lotto-Analogie erinnert. Ganz sicher ist da gar nichts und es bleibt spannend. Wir sind gleich zurück.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Renate, es gibt jetzt dieses Sanierungsverfahren. Du hast gesagt, es sind erstmal 2 Jahre Zeit und es soll versucht werden, Immobilien zu verkaufen. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie geht es jetzt weiter?
Jetzt muss einmal das Gericht zustimmen, den weiteren Schritten. Und dann werden die Treuhänder das Vermögen übertragen bekommen. Das heißt, das Vermögen geht an diese Treuhänder über. Die können das dann verwerten. Die werden jetzt im Laufe der Zeit erstens natürlich immer noch schauen müssen, dass sie Geld reinbekommen, damit die Gesellschaften einmal fortgeführt werden. Die Gesellschaften bleiben ja bestehen jetzt. Also es gibt weiterhin die Signa Prime, es gibt weiterhin die Signa Development als Gesellschaften. Und dann werden sie mit ihren Abverkäufen beginnen.
Das verstehe ich da jetzt richtig. Da müssen so wirklich große, teilweise auch prestigeträchtige Immobilien verkauft werden in super Innenstadtlagen. Es wird auch nicht so einfach sein, oder? Wer kann sich das überhaupt leisten?
Ja, das sind große Investoren, die Immobilieninvestoren, das sind Fonds, das sind unterschiedlichste Institutionen, die sich da interessieren dafür. Und wir haben ja darüber berichtet, es gibt eine deutsche Unternehmerfamilie und Unternehmensgruppe, das ist die Schöller Group, die hat sich schon interessiert für einen Teil der Prime-Immobilien, die schon zum Verkauf stehen und quasi auch schon aufgeschrieben sind in der Ediktsdatei. Da geht es um das Goldene Quartier, da geht es um das Gebäude des Verfassungsgerichtshofs, da geht es um das Park Hyatt Hotel in Wien und auch um das Kaufhaus Tirol. Das haben die Gläubiger zunächst einmal abgeschmettert, aber es ist jetzt nicht gesagt, dass der nicht trotzdem zum Zug kommt. Dann gibt es noch Möglichkeiten. Wird das Vermögen versilbert, das die Signa im Laufe der Jahre angehäuft hat?
Kann man sagen, warum das abgeschmettert worden ist bei dieser Schöller-Gruppe?
Da ging es vor allem um den Preis, soviel ich gehört habe.
Du kannst mir jetzt wahrscheinlich nicht ein einfaches Beispiel nennen, wie viel ich hinlegen müsste, wenn ich mir jetzt eine schöne Immobilie von der Signa kaufen wollen würde.
Nein, das kann ich leider nicht, aber ich glaube, es wäre zu viel.
Also wir reden da über Größenordnungen von wahrscheinlich über hunderten Millionen Euro?
Da geht es um viele hunderte Millionen Euro und zwar pro Immobilie.
Na gut, dann halt kein goldenes Quartier für mich. Renate, wenn ich jetzt so immer noch mehr über die Signa höre und vor allem auch über dieses Sanierungsverfahren, wo diese vielen Gebäude jetzt verkauft werden sollen, dann wird auch mir jetzt noch mehr klar, als es bisher vielleicht schon mitgeschwungen ist, nach diesem Sanierungsverfahren, das jetzt mal anlaufen soll, wird von der Signa nichts mehr übrig sein, oder? Also da wird es auch nie wieder einen Betrieb geben wie vor der Insolvenz und der Sanierung.
Es wird das gesamte Vermögen verkauft sein, so ist es versprochen, so das ist der Plan. Das heißt, es gibt dann noch die Signa Prime und die Signa Asset. Diese Unternehmen gibt es dann noch, aber sie werden mehr oder weniger eine Hülle sein. So ist es am Ende. Die Signa wird es in der Form nicht mehr geben, in der sie es bisher gegeben hat.
Übrig bleiben dann noch die ganz vielen Tochterfirmen, die ja alle auch teilweise in Insolvenz sind, teilweise nicht. Alles sehr kompliziert und kann man in früheren Podcasts nachhören, aber zumindest die Prime und die Development in der Form, wie wir sie kennen, werden nicht mehr arbeiten. Und da stellt sich dann noch eine Frage, nämlich die nach dem Gründer.
René Benko.
Hat der jetzt eigentlich noch eine Rolle in dieser ganzen Sanierung?
In der Sanierung nicht. Wir haben auch Herrn Krosnick gehört in dem Interview, das er gegeben hat, der gemeint hat, er habe ihn nur einmal 2 Minuten gesehen und auf die Frage, ob der einen Beitrag geleistet hat oder leisten wollte, hat er gesagt.
Davon habe ich nichts gehört. Davon weiß ich nichts.
Also nein. René Benko spielt ja eine andere Rolle. Wir wissen, dass er Privatinsolvenz angemeldet hat als Unternehmer, als Unternehmensberater. Dieses Verfahren wird natürlich weitergehen, aber er kann nicht gut irgendwie in die Signa Prime oder Signa Development jetzt Geld einschießen, wenn er doch die Pleite angemeldet hat.
Und noch eine andere, brisantere Nachfrage. Du hast schon das Interview von Wolfgang Pirschon im ORF angesprochen am Montag in der Früh. Und da ist auch zur Sprache gekommen, wie es mit möglichen strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Signa weitergeht. Was könnte denn da jetzt noch kommen und welchen Einfluss hat dieser Verfahrensverlauf jetzt darauf?
Naja, es gibt sehr viele Anzeigen, Sachverhaltsdarstellungen, die die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, prüft. Wann immer man anfragt, kommt man zur Antwort, dass da eben noch der Anfangsverdacht geprüft wird. Das sind noch keine Ermittlungen. Da schaut man einfach, ob eine Anzeige Sokus hat und ob man daraus Ermittlungen ableiten kann. Das müssen die ja begründen, die Staatsanwälte. Bisher ist das nicht geschehen. In Deutschland gibt es allerdings schon Ermittlungen, wie wir gelernt haben, zum Beispiel in München wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Und man muss dazu sagen, dass da natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Und diese Ermittlungen, das hat Pirschon in seinem Interview auch erwähnt, er hofft, dass da bald also Ermittlungsschritte gesetzt werden. Also er hat eine gewisse, wie soll ich sagen, Ungeduld gezeigt. Oder jedenfalls hat er auch gemeint, dass eben das Konkursverfahren, das er präferiert hätte, da besser gewesen wäre. Aber wir werden sehen, das wird sicher alles weitergehen. Und von einem kann man ausgehen, es wird wohl strafrechtliche Ermittlungen geben eines Tages. Und diese Causa Signa, die möglicherweise eine Causa Benko wird, ohne ihm etwas Strafrechtliches unterstellen zu wollen an diesem Ort, die wird die Justiz noch sehr viele Jahre beschäftigen.
Jetzt beschäftigt sie mal TreuhänderInnen, was die weitere Abwicklung, was die Sanierung angeht. Kannst du noch mal festhalten, in diesem Sanierungsverfahren, was ist der jetzt der Best-Case-Outcome, was aus dieser insolventen Signa noch rausgeholt werden könnte?
Naja, das sind 30%, die versprochen sind, plus Superquote. Da weiß man nicht, erholen sich die Märkte und man kann plötzlich Immobilien besser verkaufen, als man das heute könnte. Dann gibt es eben noch eine Quote drauf. Das wäre der Best-Case.
Wie gut sind da die Aussichten? Du sprichst an, der Immobilienmarkt ist ja gerade nicht auf der Höhe. Das heißt, kann man damit überhaupt wirklich rechnen, ehrlicherweise?
Ja, aber es gibt schon noch Prognosen, die sagen, dass es sich erholen wird. Wobei halt in Deutschland die Gewerbeimmobilien sehr unter Druck sind und dort ist die Signa in diesem Bereich sehr stark präsent. Es wird sicher schwierig und ein Spaziergang wird das sicher nicht werden.
Anders gefragt, was ist der Worst Case? Kann dieses Sanierungsverfahren jetzt auch noch immer schiefgehen?
Naja, also die alten Gläubiger, die haben sich jetzt dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen. Da passiert jetzt einmal nichts nach 2 Jahren, wenn die ihre 30%-Quote nicht bekommen haben, wie sie ihnen eigentlich zugestanden wird. Dann werden die stillhalten und man wird dem Unternehmen, also dem Treuhändern, 3 Jahre weitere Zeit geben. Das heißt, da wird nichts passieren. Aber es können natürlich Gläubiger neu dazukommen. Also ich fantasiere jetzt, können die ihre Miete nicht mehr zahlen. Und der Mieter Signa Prime oder Signa Development und der Vermieter stellt dann einen Konkursantrag. So etwas kann natürlich immer noch passieren. Also sicher ist die ganze Sache nicht.
Das heißt, der Krimi rund um die Signa wird uns mindestens noch 2 Jahre weiter beschäftigen, allein durch dieses Sanierungsverfahren, möglicherweise auch noch verlängert auf bis zu 5 Jahren und mögliche strafrechtliche Ermittlungen, wo derweil nur ein Anfangsverdacht geprüft wird. Das heißt, wir werden trotz diesen Schicksalstages gestern noch viele weitere Möglichkeiten für Podcasts haben, hoffentlich auch mit dir, Renate Graber. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen weiteren wichtigen Meldungen des Tages. Unter anderem reden wir darüber, warum Donald Trump eine sehr hohe Strafe nicht zahlen kann. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Website, es geht auch für die Zeitung natürlich. Und wenn Sie unseren Podcast direkt unterstützen möchten, dann können Sie über Apple Podcast ein Premium-Abo abschließen und uns damit sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Donald Trump, der republikanische, fast schon Präsidentschaftskandidat, kann eine Strafe nicht zahlen, und zwar in Höhe von mehr als 460 Millionen Dollar. Genauer gesagt geht es um eine Kaution in einem Verfahren rund um Finanzbetrug im Bundesstaat New York. Bis kommenden Montag muss das Geld gezahlt werden, aber laut Trumps Anwälten hat er nicht genug, trotz seiner vielen Firmen, Hotels und so weiter. Und eben jene Hotels könnten nun bald beschlagnahmt werden, um die Strafe zu begleichen. Das hat die zuständige Staatsanwältin angekündigt. Noch versucht Trump dagegen Berufung einzulegen oder sich das Geld zu leihen. Aber man sieht schon, der teure Wahlkampf von Trump könnte auch noch finanzielle Probleme bekommen. Er selbst spricht bei der aktuellen Strafe von einer, Zitat, Hexenjagd. Zweitens, Blackwell B200. Das ist ein Name, den man sich rund um den KI-Hype vielleicht merken sollte. Es ist der neue Computerchip von Nvidia, der die technische Basis für die weitere Revolution von künstlicher Intelligenz sein soll. Bei der Präsentation in einer Eishockey-Arena in Silicon Valley waren vor allem Tech-Konzerne dabei. Von der ChatGPT-Firma OpenAI und Microsoft über die Facebook-Mutter Meta, Amazon und so weiter. Für sie ist der neue Chip gedacht. Er soll bis zu 30 Mal schneller sein als die vorherigen und weniger Strom verbrauchen. Das Spannende daran, eigentlich ist Nvidia ja für Grafikkarten bekannt, etwa fürs Gaming. Mittlerweile macht das aber nur noch 12% des Umsatzes aus, wohl wegen des KI-Hypes. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt Ihren Homeoffice-PC mit einem Blackwell B200 aufmotzen wollen, muss ich Sie aber eher enttäuschen, denn wegen des Fokus auf große KI-Unternehmen kostet der Chip vermutlich so um die 40.000 Euro oder noch einiges mehr. Und drittens, kurz nach unserem gestrigen Podcast zum Untertauchen von Kate Middleton und dem zugehörigen Photoshop-Skandal kommt jetzt schon wieder der nächste Plot-Twist daher. Augenzeugenberichte, wie Kate auf einem Bauernmarkt einkauft, hat es ja gestern schon gegeben. Jetzt gibt es aber auch noch ein Video davon. Einige Sekunden dauert das und es zeigt Kate und Prinz William in legeren Outfits, wie sie über den Markt spazieren. Ob dieses Video womöglich per KI erzeugt wurde, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn, dann wäre es aber eine sehr gute Fälschung, denn es sieht sehr realistisch aus. Wir würden es auf jeden Fall auf Social Media erfahren. Eigentlich habe ich persönlich ja das Gefühl, wir haben fürs Erste vielleicht genug über den Gesundheitszustand von Kate Middleton spekuliert, aber das Video wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und wenn Sie das anders sehen, dann können Sie ja nochmal in unserem gestrigen Podcast zum Thema reinhören. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen kann man wie immer auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie sich gewundert haben, warum heute am Dienstag keine neue Folge unseres Finanzpodcasts Lohnt sich das rausgekommen ist, dann muss ich Ihnen leider sagen, er ist in der Staffelpause. Die Staffel 3 ist zu Ende und mit der Staffel 4 wird es planmäßig Anfang April wieder weitergehen. In der Zwischenzeit können Sie ja alte, aber nicht minder spannende Folgen von Lohnt sich das nachhören, zum Beispiel über das Einkommen eines YouTubers, den Handel mit alten Klamotten, Dropshipping oder das Geschäft mit dem Krieg. Lohnt sich das, finden Sie weiterhin überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify oder Apple Podcasts, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen, und probieren es auch gleich selber aus.
Bei besser leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.